Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schon vor Monaten hatte Präsident Trump Besitzansprüche der USA auf Grönland gestellt. Jetzt hat er dies bekräftigt und damit scharfen Protest ausgelöst. Trump begründete die Forderung mit US-Sicherheitsinteressen. Die Insel Grönland wird weitgehend autonom regiert, gehört aber zu Dänemark. Wegen ihrer Lage zwischen den USA und Russland hat sie eine militärische Bedeutung. Die Insel verfügt auch über Rohstoffe wie Erdgas, Erdöl, Gold, Uran und sogenannte seltene Erden. Durch die Region führen wichtige Schifffahrtsrouten nach Asien.
Anflug auf Pituffik, den Stützpunkt der US-Streitkräfte in Grönland. Es ist die einzige Militärbasis, die die USA hier noch betreiben. Zu den Hochzeiten des Kalten Krieges waren es mehr als 20. Bislang führten die USA, Kanada und Dänemark gemeinsame Manöver in der Arktis durch, wie hier 2024 bei Arctic Edge. Jetzt hat US-Präsident Trump erneut den alleinigen Anspruch auf die größte Insel der Welt erhoben. Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. Wenn man sich die Küste Grönlands ansieht, sind dort überall russische und chinesische Schiffe. Wir brauchen Grönland, wir müssen es haben. Dafür hat er einen Sondergesandten benannt, Jeff Landry, Gouverneur von Louisiana. Der Präsident fragte, kannst du mal mit den Grönländern über die Möglichkeit sprechen, zu den USA zu gehören? Die Reaktionen vor Ort aus der Europäischen Union und vor allem aus Dänemark, eine Mischung aus Wut, Ratlosigkeit und Entsetzen. Solange wir ein Königreich sind, das aus Dänemark, den Färöerinseln und Grönland besteht, können wir nicht akzeptieren, dass irgendjemand unsere Souveränität infrage stellt. Und auf einmal ist da dieser Sondergesandte, der nach eigenen Angaben Grönland übernehmen soll. Das ist vollkommen inakzeptabel. Der erneute US-Anspruch auf Grönland hängt direkt mit der neuen nationalen Sicherheitsstrategie zusammen. Es ist eine viel ideologischere Weltsicht, die dazu führt, dass Washington sich jetzt an erster Stelle auf seinen Einfluss in der westlichen Hemisphäre konzentriert. Passend dazu wollen die Vereinigten Staaten verstärkt Kriegsschiffe bauen. Eine neue, stark bewaffnete Schiffsklasse soll nach Präsident Trump benannt werden, der sich selbst am Design beteiligen will. Die Marine insgesamt soll künftig Goldene Flotte heißen.
In der Karibik haben die USA zahlreiche Kriegsschiffe zusammengezogen, um Einfluss zu nehmen. Ihr Ziel, ein Machtwechsel in Venezuela. Sie beschuldigen Präsident Maduro, ein Drogenkartell zu kontrollieren. Der Druck ist massiv. Das US-Militär hat zuletzt Öltanker unter seine Kontrolle gebracht. Auch über einen Einsatz von Bodentruppen wird spekuliert. Heute Abend ist der Konflikt Thema im UN-Sicherheitsrat. In Venezuela ist die Sorge vor einer Eskalation groß.
56 Jahre schon gibt es diesen Kunsthandwerkladen in Caracas. Doch dieses Jahr, erzählt Verkäuferin Marie, ist die Weihnachtsstimmung gedämpft. Die Menschen kaufen nur zögerlich ein. Zu groß sei die Sorge wegen der Krise mit den USA. Das betrifft alle Venezolaner. Wir haben Angst davor, was passieren könnte. Weihnachten vor einer Drohkulisse. US-Kriegsschiffe kreuzen vor der Küste. Erst gestern wieder lässt US-Präsident Trump ein Boot abschießen, das laut USA Drogen geschmuggelt haben soll. Zuletzt ließ Trump Tanker festsetzen, die sanktioniertes Öl transportieren sollen. Das trifft direkt die Einnahmen der Regierung Venezuelas. Fehlt das Geld aus dem Ölverkauf, so wohl Trumps Kalkül, wackelt der autoritäre Machthaber Maduro. Das Militär könnte ihn fallen lassen. Gestern legt Trump Maduro den Rücktritt nahe. Wenn er den Harten spielt, ist es das letzte Mal. Heute Abend, deutscher Zeit, befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Konflikt auf Antrag von Venezuela. Die Fronten verhärtet. Russland sicherte Venezuela bereits volle Unterstützung zu. Auch China, größter Käufer von venezolanischem Öl, kritisiert die USA. Beobachter fürchten ein langes Tauziehen. Das Problem ist, dass unter diesem wirtschaftlichen Druck die Regierung am wenigsten leidet. Wenn es wenig Benzin gibt, bekommen die Eliten es. Wenn es Geld gibt, sickert es zu ihnen durch. Es treffe vor allem die ärmere Bevölkerung, wenn Essen oder Benzin knapp werden. Schon jetzt reichen die normalen Gehälter nicht zum Überleben. Was wird mit uns passieren? Es wird kein Essen geben, es kann Tote geben. Das macht mir Sorgen. Der Druck der USA nimmt zu. Unklar ist, ob das wirklich politische Veränderungen bringt.
Die geopolitischen Ambitionen der USA sind auch Thema einer Sondersendung auf Tagesschau 24. Gleich nach dieser Sendung. Wir sind dann auch im Gespräch mit unserer US-Korrespondentin. Die EU-Kommission erlaubt mehr staatliche Beihilfen für energieintensive Industrien. Dadurch kann der Strompreis stärker subventioniert werden, der durch die Abgabe auf das Treibhausgas CO2 steigt. Diese Regelung kam schon bisher den Stahlkonzernen und der Chemieindustrie zugute. Jetzt wird sie auch auf Hersteller von Keramik, Glas und Batterien ausgeweitet. Ziel ist es, die Branchen im internationalen Wettbewerb zu stärken und Abwanderungen zu vermeiden. Millionen Menschen aus Afghanistan sind in den vergangenen Jahrzehnten in den benachbarten Iran geflohen. Sie suchten dort Schutz vor Bürgerkrieg, den Taliban und hoffen auf eine bessere Zukunft. Doch im Iran herrscht seit Jahren eine Wirtschaftskrise. Auch deswegen schiebt das Regime Geflüchtete massenhaft ab.
In wenigen Stunden beginnt für diese Menschen ein Leben mit noch mehr Ungewissheit. In einem Abschiebelager nahe der iranischen Grenzstadt Milak warten sie auf eine Rückkehr nach Afghanistan. Viele hier gezwungenermaßen. Mein älterer Sohn wurde während der Arbeit verhaftet. Für mich war klar, wir können dann auch nicht mehr hier bleiben. Seit März sind laut iranischem Innenministerium allein über diesen Grenzübergang rund 500.000 Menschen nach Afghanistan zurückgekehrt. Die Hälfte gegen ihren Willen. Wer freiwillig geht, kommt oft mit den Umständen im Iran nicht mehr klar. Denn die meisten Afghanen werden nicht als Flüchtlinge anerkannt. Damit fehlen ihnen grundlegende Rechte. Wir dürfen die Stadt, in der wir leben, nicht einfach verlassen, dürfen kein Geld wechseln, kein Busticket kaufen. Wir werden in Checkpoints befragt. So dürfen afghanische Kinder auch nicht auf iranische Schulen. Es ist ein Leben im Schatten der Gesellschaft. In der Hauptstadt Teheran treffen wir Obeid, 30 Jahre. Er hat gültige Papiere und trotzdem lebe er in Angst. Ich gehe nur zum Arbeiten aus dem Haus, mit dem Taxi und damit auch direkt zurück zu meiner Unterkunft. Denn es kann sein, dass sie mich irgendwo festnehmen und meine Dokumente zerreißen. Und dann war's das. In einem Afghanistan unter den Taliban erwarteten ihn noch mehr Probleme, glaubt er. Zurück an der Grenze. Ein Minibus bringt die Gruppe nun auf die afghanische Seite. Was dort auf sie wartet, ist unklar. Eine echte Wahl haben sie aber nicht.
Erstmals seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien hat Deutschland wieder einen verurteilten Straftäter dorthin abgeschoben. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurde der Mann den Behörden in Damaskus übergeben. Er saß wegen besonders schweren Raubes, Körperverletzung und Erpressung in Haft. Mit der syrischen Regierung habe man vereinbart, dass Rückführungen von Straftätern und Gefährdern künftig regelmäßig stattfinden können. Kritiker verweisen auf die prekäre Sicherheitslage in Syrien und die massiven Zerstörungen nach dem Bürgerkrieg. Lebensmittel, die im Handel übrig geblieben sind oder gespendet wurden. Die Tafeln verteilen sie in Deutschland an etwa 1,5 Millionen Menschen. Registrieren lassen kann sich, wer seine Bedürftigkeit nachweist. Vielerorts gilt aber ein Aufnahmestopp oder es gibt eine Warteliste. In der Jahresbilanz der Tafeln heißt es, fast ein Drittel der Empfänger seien Kinder.
Jetzt, so kurz vor Weihnachten, haben sie immer gut zu tun, sagt Imke Georgiev. Sie leitet die Tafel Potsdam schon seit mehr als 10 Jahren. Doch dieses Jahr sei besonders schwierig.
Es kommen vermehrt Menschen jetzt in diesem Jahr, die, ich sag mal, schon immer hier gelebt haben und die festgestellt haben, dass sie aufgrund der steigenden Lebensmittelkosten und auch der steigenden Energiekosten, also Miete mit all den Nebenkosten, nicht mehr zurechtkommen.
Zur Tafel Potsdam kommen viele Geflüchtete, vor allem aus der Ukraine, Bürgergeldempfänger und Menschen mit kleinen Einkommen oder Renten.
Geld reicht nicht und wir bekommen hier Lebensmittel und kochen zu Hause.
Ein Viertel der mehr als 970 Tafeln bundesweit habe inzwischen Wartelisten oder Aufnahmestopps, so der Bundesverband. Die Politik tue zu wenig gegen die Armut im Lande.
stattdessen, dass die Regierung, die ja eigentlich sagt, Zuversicht wagen und wir wollen Sicherheit vermitteln, sie vermittelt diese Sicherheit den armutsbetroffenen Menschen nicht. Vor allen Dingen nicht durch die Entscheidungen, die sie jetzt getroffen hat, das Bürgergeld in die Grundsicherung umzubenennen und die Sanktionen zu verschärfen.
In Potsdam wünschen sie sich vor allem mehr finanzielle Unterstützung, etwa für den Transport der Lebensmittel.
Nicht nur er arbeitet an Heiligabend, auch etwa Busfahrer, Pflegekräfte oder Kellnerinnen. Viele von ihnen müssen zur Schicht, während die meisten anderen frei haben. Deutschlandweit arbeitet an den Feiertagen knapp jeder 10. Beschäftigte, wie eine Erhebung im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung ergab. Manche tun das sogar ganz gerne.
Wenn andere Weihnachten feiern, fährt Halim Miftari Bus. Und zwar die Expresslinie X970 im Münchner Verkehrsverbund von Bad Tölz nach Starnberg.
Ich fahre gerne Weihnachten, weil wir kriegen auch gut bezahlt. Und das macht auch viel Spaß.
Laut Tarifvertrag bekommt der Busfahrer an Feiertagen 100% Zuschlag, steuerfrei. Insgesamt verdient er 350 Euro pro Schicht. Er ist Muslim, deshalb hat Weihnachten für ihn keine besondere Bedeutung. Dem gebürtigen Kosovo-Albaner ist das Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan wichtiger. Immer mehr Menschen sind bereit, an Feiertagen zu arbeiten.
Das sind Personen mit Migrationshintergrund, für die Weihnachten jetzt nicht so eine zentrale Bedeutung hat. Das sind aber durchaus auch natürlich Christen, die, naja, sagen wir nur noch eine mittlere oder eher niedrige Kirchenbindung haben.
365 Tage im Jahr gearbeitet werden muss in systemrelevanten Bereichen, etwa in Altenheimen und Kliniken, im Energiesektor und auch in Verkehrsbetrieben. Viele verzichten dafür auf Familienfeiern.
Früher hatten wir natürlich mehr deutsche Busfahrer. Ja, die gibt es jetzt nicht mehr so. Deswegen rekrutieren wir viel aus dem Ausland. Und diese Engpässe an verschiedenen Feiertagen werden aber dadurch natürlich einfacher für uns.
Am muslimischen Zuckerfest nimmt Halim Miftari frei. Dann arbeiten seine christlichen Kollegen.
Es ist jedes Jahr die Frage der Fragen vor den Feiertagen. Wird es weiße Weihnachten geben? Das letzte Mal, dass es bundesweit so richtig viel Schnee lag zum Fest, war laut Deutschem Wetterdienst vor 15 Jahren, also 2010. Immerhin, auch jetzt ist es kalt geworden im Land. Aber folgt nun auch der Schnee? Fragen wir nach bei Claudia Kleinert vom ARD-Wetterkompetenzzentrum. Claudia, wie stehen denn die Chancen auf weiße Weihnachten?
Herr Julia, nach 15 Jahren stehen sie endlich mal wieder ganz gut. Natürlich nicht für alle, aber in den östlichen Mittelgebirgen und auch in Bayern und Baden-Württemberg, da wird es sogar verbreiteter weiße Weihnacht geben. Denn was braucht es dazu? Erstmal kalte Luft, die haben wir und die wird sich in den nächsten Tagen auch ausbreiten. Mit diesem Hochdruckgebiet kommt eiskalte, aber sehr trockene Luft nach Deutschland. Dazu braucht es dann natürlich noch Niederschlag und den gibt es im Süden durch dieses Tiefdruckgebiet. Das wird dafür sorgen, dass es im Alpenvorland, in den Alpen und aber eben auch in tieferen Lagen in Baden-Württemberg und Bayern schneien wird. Also beispielsweise thüringisches, fränkisches Mittelgebirge rüber bis zum Erzfichtelgebirge im Bayerischen Wald, im Alpenvorland im Süden, dann aber auch in Baden-Württemberg, Schwarzwald, Alb und rüber bis nach Schwaben Richtung Alpenrand. Da sind es zumindest immerhin so 1 bis 5 Zentimeter. In den Alpen kommt auf das, was schon liegt, noch ein bisschen was dazu. Da werden es dann morgen am Heiligen Abend 80 bis 100 Zentimeter sein. Also das heißt in diesem Jahr zumindest im Süden und in den höheren Lagen in den östlichen Mittelgebirgen ganz gute Chancen auf weiße Weihnacht.
Heißt das für alle ohne Schnee wird es grau und trüb?
Nein, überhaupt nicht, denn wir liegen unter Hochdruckeinfluss. Es wird eisig sein, also man kann sich über alle warmen Kleidungsstücke freuen, die man vielleicht noch zu Weihnachten bekommt. Es wird richtig kalt, aber sehr sonnig. Die nächsten Tage bringen am morgigen Heiligabend nach Norden und Nordosten schon zunehmend Sonnenschein. Im Westen hängen noch dichtere Restwolken. Im Süden schneit es. München bekommt auch so 1-2 Zentimeter. Erster Weihnachtsfeiertag wird es schon zunehmend sonnig von Norden her. Das heißt zwar kalt, Dauerfrost im Norden und Osten, im Süden um 0 Grad und dichtere Wolken, aber überall meist so 5 bis 7 Stunden Sonnenschein am zweiten Weihnachtsfeiertag. Sieht das nicht viel anders aus, verbreitet sehr sonnig bei 0 bis 4 Grad, 1 Grad in München nach Nebelauflösung. Die Nächte allerdings werden bitterkalt.
Dankeschön, Claudia Kleinert nach Frankfurt am Main. In den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Ingo Zamperoni begleiten wir Paketdienstleister im Vorweihnachtsstress. Außerdem sind wir in Stuttgart, wo es viel Verwirrung gab um vermeintliche Polarlichter, die keine waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.